Herzlich willkommen zu Money Matters. Ganz schön, dass ihr wieder dabei seid. Mein Name ist Annalena Kümpel, ich bin Moderatorin und ich bin in diesem Podcast, weil ich normalpolitisch interessiert bin und wir gern wollen, dass der Podcast verständlich bleibt. Und mit mir ist mein wunderbarer Podcast-Partner Rasmus Andresen. Hi Rasmus.
Hi.
Liebe es, Rasmus sagt einfach, hallo, lässt mich dann hier jedes Mal in der Luft hängen. Verdammt noch eins.
Kurz und bündig.
Sehr nordisch. Sehr nordisch. Wenn du es nicht sagst, sag's ich. Rasmus sitzt für die Grünen im Europaparlament und ist demnach ein bisschen tiefer drin in der Politik. Wir haben bei der Aufnahme Freitag, den 10. April, aktuell 15.07 Uhr. Rasmus, wo erreiche ich dich?
Ich bin in Hamburg.
Du bist in Hamburg und, diesmal.
Ja, war die Woche. Mal wieder in Brüssel. Wir haben ja nach Ostern immer schon wieder Sitzungen, aber bin inzwischen in Hamburg.
Okay. Wir haben heute das Thema Männlichkeit und gleichzeitig steht Finanzpolitik auf unserem Podcast drauf. Du hast dir das Thema gewünscht, Rasmus. Warum wolltest du das gern machen?
Also gibt es, glaube ich, mehrere Gründe. Ein Grund ist, dass die Frage von, wie sich eigentlich gerade junge Männer insgesamt auch politisch entwickeln, sehr, sehr viel Raum einnimmt oder mehr Raum einnimmt in der Politik. Das kann man oberflächlich betrachten, indem man sich anguckt, wer wählt eigentlich was. Da haben wir, glaube ich, gerade als links-progressive Parteien wie die Grünen eine besondere Herausforderung. Das kann man aber auch grundsätzlicher und gesellschaftlicher betrachten, wenn man sieht, dass sehr, sehr viele Männer, gerade junge Männer, gesellschaftlich gerade wegbrechen und auch eine Herausforderung für die Demokratie insgesamt bedeuten. Von daher gibt es politische und gesellschaftliche Gründe dafür. Und ich glaube aber auch, dass das halt eben zum Teil auch mit wirtschaftlicher Entwicklung oder mit Sorgen, die man vielleicht hat vor wirtschaftlicher Entwicklung, auch zusammenhängt. Und darüber mehr zu sprechen, gerade als progressive Kräfte, das ist auf jeden Fall mein Ziel. Und dazu kann dieser Podcast vielleicht einen ganz kleinen Beitrag leisten, auch gerade, wenn wir das nicht nur miteinander tun, sondern auch spannende Menschen zu dem Thema einladen, wie wir es ja jetzt getan haben oder auch vorhaben noch in der Zukunft.
Genau, wir haben einen spannenden Menschen dazu eingeladen. Rasmus und ich machen diese Folge nicht alleine. Wir haben einen ganz wunderbaren Gast, Dr. Gefion Off. Sie ist Postdoc an der Universität Hamburg, hat eine Dissertation geschrieben über Antifeminismus und die radikale Rechte und hat zum Beispiel auch untersucht, warum besonders junge Männer sich vom modernen Feminismus angegriffen fühlen. Herzlich willkommen, Gefion.
Dankeschön. Hi.
Gefion, warum hast du dich für dein Forschungsthema entschieden? Warum bist du ins Thema Antifeminismus reingetaucht?
Ja, sicherlich auch aus persönlichem Interesse, aber auch, weil es schließt sich mir nicht so sehr, warum Menschen antifeministische Einstellungen entwickeln im Vergleich zu anderen konservativen Einstellungen, die viele Menschen entwickeln. Und also sagen wir, viele Menschen entwickeln Anti-Migrationseinstellungen. Mhm. Und der Unterschied, den ich sehr stark sehe, ist, dass Menschen, die konservative Einstellungen zur Migration haben, eine recht klare Gruppierung zeichnen zwischen Menschen, die keine Migranten sind und Menschen, die Migranten sind. Mhm. Aber Menschen, die gegen Feminismus sind, die müssen sich das ein bisschen komplexer darlegen, weil Männer und Frauen eben sehr eng zusammenleben in Familien, in Schulklassen, in Freundeskreisen. Jeder Mann hat eine Mutter, möglicherweise eine Schwester, eine Tochter, eine Partnerin. Also man kann diese Gruppen nicht so klar trennen einfach. Mhm. Und deswegen ist es deutlich komplexer in meinen Augen, warum und wie Menschen Antifeminismus rechtfertigen und wozu das führt und woher es kommt. Und das hat mich interessiert. Mhm.
Jetzt wollen wir heute über Männlichkeit sprechen. Und da sprechen wir natürlich vor allem auch über die Einstellung gegenüber Frauen. Ist Antifeminismus denn ein sehr männliches Thema?
Es gibt auch Antifeminismus unter Frauen. Mhm. Tendenziell sieht man ihn mehr bei Männern. Und das hängt, das hängt natürlich auch an eigenem Interesse, dass Frauen eher für feministische Themen sich motivieren, engagieren oder einfach diese Einstellung haben als Männer. Es hängt auch mit Diskriminierungserfahrungen zusammen, die Frauen diesbezüglich eher machen als Männer. Aber wir sehen auch Frauen, die sich durch Feminismus bedroht fühlen können, weil der Feminismus zum Teil zumindest auch sehr radikale Änderungen fordern kann, die vielleicht nicht im Interesse jeder Frau sind, erstmal persönlich oder je nachdem, wie die Situation der Frau ist. Also es gibt auch Frauen, die sich davon bedroht fühlen oder eine Bedrohung im Allgemeinen eher wahrnehmen, vielleicht nicht konkret so stark bedroht fühlen. Ja, also es ist schon auch gemischt. Und natürlich gibt es auch viele Männer, die nicht antifeministisch sind. Aber es hängt auch ein bisschen von der Messung ab. Es gibt Messungen oder Fragen. Wenn wir danach fragen, dann sehen wir fast gar keine Unterschiede zwischen Männern und Frauen oder nur sehr geringe und andere, wo wir sie deutlich stärker sehen.
Mhm. Und jetzt, also habe ich auch in deinen Papern gefunden, wenn man sich aktuelle Forschungsdaten aus Europa anschaut, dann sieht man, dass moderner Sexismus ganz doll zunimmt, vor allem bei jungen Männern, also bei den Männern unter 30. Erste Frage, du hast jetzt gerade über Messungen gesprochen. Wie misst man eigentlich, dass Menschen sexistischer werden?
Ja, also in der Psychologie gibt es so Sexismus-Fragebatterien, nennen wir sie. Also es gibt etablierte Messungen von Sexismus, die so häufig getestet wurden und standardmäßig in entsprechenden Umfragen genutzt werden. Da kann man drüber reden, ob man sie anpassen muss. Und dadurch wurde auch dieser moderne Sexismus, es ist eine Anpassung, also die Messung von modernem Sexismus ist eine Anpassung basierend auf der Entwicklung, die wir in der Gesellschaft gesehen haben. Zuerst hat man eher über sehr feindlichen Sexismus gesprochen. Also wie, also das könnten Fragestellungen sein, wie Frauen probieren, die Kontrolle über Männer zu gewinnen. Frauen sind manipulativ. Frauen übertreiben ihre Erfahrungen mit Diskriminierung oder sexueller Belästigung. Frauen sind weniger kompetent. Die feindlichen Sexismus-Variablen sind wirklich Variablen, die Frauen als im Zweifel als Lügnerin, als manipulativ darstellen oder sehen. Und dann messen wir natürlich, inwiefern Menschen das eben so sehen oder nicht. Oder als weniger kompetent. Aber moderner Sexismus ist eher eine Messung, da geht es darum, dass wir ja schon weiter gekommen sind mit Gleichberechtigung in vielen Gesellschaften. Und dass viele Menschen eben wahrnehmen, dass wir nicht mehr weiter daran arbeiten müssen, dass wir Gleichberechtigung erreicht haben. Und dann ist eher die Frage so, gibt es weiterhin Probleme mit Gleichberechtigung? Gibt es weiterhin Diskriminierung? Ist der Feminismus vielleicht auch schon zu weit gegangen? Und das sind eher Fragen, die wir im modernen Sexismus nutzen zur Messung dieser Einstellung, dass es eben keine Probleme mehr gibt, dass wir Gleichberechtigung haben und die Konsequenz ist, wir brauchen vielleicht keinen Feminismus mehr. Frauen übertreiben vielleicht auch. Aber da auf dieser Variable moderner Sexismus, da gehen junge Frauen und Männer gerade sehr stark auseinander. Bei dem eher feindlicheren Sexismus, da sehen wir jetzt auch nicht, dass junge Männer da so stark einverstanden sind mit solchen Bildern.
Okay, also es ist ein bisschen harmloser, als man jetzt vermuten könnte, im Sinne von, junge Männer wollen jetzt nicht alle wieder die Hegemonialstellung des Mannes in der Familie wiederherstellen, sondern es ist eher so, dass deutlich mehr junge Männer als junge Frauen sagen, ey, es reicht jetzt irgendwie mit Feminismus, ihr habt genug Gleichberechtigung bekommen. Ist es ungefähr so?
Ja, so könnte man es sehen. Also junge Männer sehen nicht im gleichen Maße wie junge Frauen, dass es eben noch Ungerechtigkeiten gibt. Junge Frauen sehen das eher und junge Männer sehen es nicht. Und in manchen Ländern sehen junge Männer das sogar weniger als alte Männer. Also wo junge Männer jetzt konservative Einstellungen haben als alte Männer, was für uns eher überraschend ist, weil man erwartet generell, dass die junge Generation progressiver ist als die alte Generation. Und das sehen wir auf ganz vielen Indikatoren. Und das ist auch normalerweise so. Auf diesem Indikator nicht immer. In manchen Ländern ist es eben da schon nicht mehr so. In anderen Ländern ist es schon der Fall. Aber dann sind Frauen viel progressiver auf solche Indikatoren. Die sagen, nee, wir brauchen weitere feministische Maßnahmen. Maßnahmen gegen Diskriminierung, Maßnahmen für Gleichberechtigung.
Rasmus, du bist der einzige Mann hier in der Runde, auch wenn du nicht mehr unter 30 bist. Ich hoffe, das darf ich hier öffentlich sagen.
Das ist, glaube ich, leicht rauszufinden, dass das schon seit einigen Jahren so ist. Ja.
wie siehst du das Thema?
Ja, also ich meine, das, was wir gerade gehört haben, entspricht auch zum einen meiner Wahrnehmung und zu anderem ja auch dem, was wir in letzter Zeit auch wieder vermehrt oder nicht wieder, sondern vermehrt auch lesen können, weil ich glaube, dass gerade rund um so ein paar Bewegungen, die es jetzt auch gibt und sehr, sehr stark durch Social Media vorangetrieben wird, ja auch ein sehr, sehr klassisches Rollenbild wieder stärker vermittelt wird und das offenkundig auch rechte Bewegungen politisch sehr, sehr stark nutzen, um Stimmung zu machen, um junge Männer auch vor allem zu erreichen, ihnen eine Identifikation zu geben in der Zeit, wo sie vielleicht um Identifikation und Rolle anders ringen. Und deswegen kann ich dem sehr, sehr viel abgewinnen, zum einen, was wir gerade gehört haben, und zum anderen stellen wir uns oder stelle ich mir dann politisch natürlich auch die Frage, was ist darauf eine sinnvolle Antwort? Auf der einen Seite kann es natürlich nur weiterhin bedeuten, auch für Gleichberechtigung, Gleichstellung, Feminismus zu kämpfen und gleichzeitig aber halt eben auch ja eine gewisse Sensibilität im Umgang mit dem, was wir gerade, ich würde sagen, auch an eine Stimmungsmache erleben von rechtsextremen Kräften und konservativen Kräften, darauf dann halt eben auch eine Antwort zu formulieren, die dann halt eben ja bei allen Menschen ankommt und funktioniert. Und da glaube ich, haben wir noch Luft nach oben als progressive Parteien und PolitikerInnen.
Wenn du so ins Europaparlament guckst, wie nimmst du das wahr? Also habt ihr viele feministische Themen und seid ihr so als Gruppe der Parlamentarier eher feministisch unterwegs oder gibt es da auch viele Leute, die sagen, nee, es reicht jetzt eigentlich mal mit Feminismus?
Naja, im EU-Parlament sitzen ja erstmal Abgeordnete aus allen möglichen Parteien, Himmelsrichtungen in der Europäischen Union. Das heißt, das kann man, da gibt es natürlich sehr, sehr unterschiedliche Meinungen auch zu. Das ist im Parlament logischerweise so. Und dass wir gerade auch vor allem einen sehr, sehr starken Rechtsruck durchleben in der Politik, zeigt ja auch, dass wir dann im Parlament mehr konservative und rechtspopulistische, rechtsextreme Kräfte sitzen haben. Die sind absolut antifeministisch. Aber das sind halt oft dann auch Gruppen, die es schaffen, Stimmung zu machen und die es vielleicht schaffen, halt eben gerade auch junge Männer in ihrer Suche nach Identifikation, Identität stärker anzusprechen, als wir das als progressivere Kräfte machen. Und das ist, glaube ich, das, was man, wo wir uns reflektieren müssen. Also ein Beispiel aus dem Europawahlkampf, da hat der rechtsextreme damalige Europaabgeordneter und AfD-Spitzenkandidat Maximilian Krah, das erinnern vielleicht einige, auch noch dieses Video gemacht, wo so nach dem Motto, echte Männer wählen rechts, und ich will das jetzt hier nicht alles wiederholen, aber das ist ziemlich viral gegangen auf allen Seiten des politischen Spektrums. Aber während unsere Seite, also die grüne links-progressive Seite, sich darüber sehr, sehr stark lustig gemacht hat und auch ich beispielsweise mich da sehr, sehr stark lustig gemacht habe drüber, haben wir, glaube ich, die Wirkung, die das in anderen Milieus hatte, unterschätzt. Selbst bei Leuten, die irgendwie wissen, dass die Welt nicht so zusammenhängt, eins zu eins, wie der AfD Politiker das in dem Video irgendwie formuliert hat, aber nichtsdestotrotz war das so ein Ausdruck für eine Bewegung, die ja Anschluss findet. Und wenn man dann danach sieht, dass bei den Europawahlen 2024, aber auch bei der Bundestagswahl vor einem Jahr, dann die AfD sehr, sehr stark in der Gruppe der jungen Männer abgeschnitten hat, während junge Frauen sehr viel stärker Grüne oder auch Linke gewählt haben, dann scheint es ja so zu sein, dass wir da unseren Job nicht gut genug gemacht haben, weil ich jetzt per se erstmal nicht glaube, dass junge Männer ein größeres Interesse oder ein geringeres Interesse so rum daran haben, in einer lebenswerten Zukunft zu leben, wo Geschlechter gleichberechtigt nach ihren Wünschen und Vorstellungen leben können, wo wir uns stärker um Klimaschutz und um soziale Fragen kümmern und so weiter. Das muss ja erstmal ein gemeinsames Interesse gerade von der jungen Generation sein, aber offenkundig drückt sich das gerade ganz anders aus, wenn Menschen dann halt über Wahlen beispielsweise ihre politischen Interessen artikulieren. So, und deswegen glaube ich, ist das halt etwas, wo ja, wir es nicht gut genug machen. Das ist für mich dann halt eben, ja, genau, gar nicht mal nur eine Frage nach was für Themen behandeln wir, sondern auch, was für eine Ansprache wählt man und wie geht man vielleicht auch mit Sorgen, die es in unterschiedlichen Gruppen gibt, dann auch als Politiker um.
Ja. Gefion, was sagt denn die Forschung oder deine Forschung dazu? Warum ist es so, dass der moderne Sexismus gerade bei jungen Männern im Moment zunimmt?
Ja, also Rasmus hatte ja schon zwei Faktoren angesprochen. Einmal Social Media und diese Politisierung durch Rechts. Und tatsächlich ist es gar nicht so klar, also natürlich sind diese Dinge, die existieren und es sind Phänomene, die da draußen sind, es ist gar nicht so klar, was für einen Effekt das jetzt genau hat auf, ja, wie zum Beispiel so ein junger Mann dann in der Umfrage so eine Frage beantworten würde. Und diese Effekte sind sehr schwierig herzustellen oder da zu untersuchen, weil wir eben nicht vorher fragen, auf welchen Social-Media-Plattformen treibst du dich normalerweise rum und welchen Influencern folgst du und hast du folgendes Video gesehen. Wir fragen schon natürlich, welche Parteien die Leute wählen oder sich vorstellen könnten zu wählen oder auch sympathisch finden. Also ein paar Informationen haben wir und wir sehen auch, dass junge Männer, die sich als Rechtsaußen identifizieren und viel Zeit in den sozialen Medien verbringen, auch tendenziell eher diese modernen sexistischen Einstellungen haben. Aber da ist dann auch die Frage, was kam zuerst? Also hatten sie zuerst diese Einstellung und haben sich dann als Rechtsaußen identifiziert oder andersrum und genau das Gleiche mit dem Social-Media-Konsum. Also gerade weil wir auch diese Abfolge nicht trennen können anhand von Umfragedaten, sehen wir nur, dass es ein Phänomen ist und wissen nicht so richtig, was wie passiert ist. Und es ist sehr schwer, diese Effekte zu testen. Man muss auch sagen, dass ja, viele junge Männer haben die AfD gewählt, aber die AfD hat in allen Altersgruppen, vor allem unter Männern, aber auch unter Frauen, generell einen Zuwachs verzeichnet. Und die stärksten Ergebnisse verzeichnet die AfD immer noch unter den Männern, die ein bisschen älter sind tatsächlich. Also fallen junge Männer gar nicht so sehr, also oder sie haben jetzt nicht das Überraschungsergebnis. Es ist ein Überraschungsergebnis, wenn man sonst erwartet, dass junge Menschen progressiver wählen. Mhm. Und sie es ja auch vorher getan haben. Dann sehen wir ein Überraschungsergebnis, ja. Aber man kann es auch ein bisschen anders einordnen und beziehungsweise in anderen Ländern sind es vielleicht noch krassere Ergebnisse auch europaweit. Und was wir zum Beispiel auch sehen, ist, dass europaweit die, zumindest wenn man die Leute fragt, was habt ihr gewählt? Und dann gibt es natürlich Leute, die nicht ehrlich antworten oder sich vielleicht auch gar nicht so gut erinnern können. Dann sehen wir gar nicht so die krassen Unterschiede zwischen jungen Männern und jungen Frauen. Also sie sind zumindest nicht statistisch signifikant, so sagt man es dann. Aber wenn man sie fragt, könntet ihr euch vorstellen, diese Partei zu wählen? Eine rechtsradikale Partei, jetzt europaweit, dann sehen wir einen sehr starken Unterschied, wo wirklich, glaube ich, mehr als die Hälfte der jungen Männer sagen, sie könnten sich vorstellen, diese Parteien zu wählen. Das ist jetzt europaweit bei den EU-Wahlen. Und das ist bei Frauen deutlich jünger in der Altersgruppe, deutlich geringer in der Altersgruppe. Mhm. Also dieses, es ist generell eine Partei, die sie ja anscheinend für legitim halten und für eine mögliche Partei ihrer Wahl, selbst wenn sie noch nicht gewählt haben. Also wir sehen das natürlich schon. Ich wollte es nur ein bisschen einordnen, inwiefern das jetzt so stark ist und dass wir diese Social-Media-Effekte schlecht messen können. Und worauf ich mich vor allem konzentriere, ist zu schauen, wenn du jetzt Social-Media-Content zugespielt kriegst und du bist ein junger Mann und dir erzählt ein Maximilian Krah oder ein Andrew Tate oder wer auch immer solche Dinge, was führt denn dazu, dass du dann da einsteigst und da mitgehst, weil es ist ja immer noch, also fast alle jungen Männer kriegen irgendwann mal diesen Content zugespielt, aber sehr viele gehen ja auch nicht mit. Und da sehen wir eher, also einmal im Bildungssystem und in dem frühen Arbeitsmarktstadien, das ist meine Theorie, die ich auch probiere zu testen, aber noch nicht perfekt belegt habe, um das mal transparent darzulegen, sondern vielleicht stückchenweise eher belege. Aber Männer und Frauen und Mädchen und Jungs in den Schulen sind in einer Situation, wo junge Frauen und Mädchen tendenziell besser sind in der Schule als Jungs und junge Männer. Und genauso auch in der Uni und häufiger einen Abschluss machen, einen Uni-Abschluss machen Und dann kommen sie auf einen Arbeitsmarkt, wo die Ausbildung sehr viel zählt, erstmal für den Einstiegsjob. Natürlich zählt da dein Abschluss deutlich mehr als später, wenn du Karriere machen willst und du schon Berufserfahrung hast. Das heißt, es gibt irgendwo vielleicht auch eine Grundlage dafür, dass junge Männer nicht so viel Diskriminierung wahrnehmen. Weil viele strukturelle Diskriminierungsformen passieren eben später im Leben. Also zum Beispiel, wenn Menschen Kinder kriegen, wir wissen ganz genau, dass Mütter deutlich mehr benachteiligt werden auf dem Arbeitsmarkt als Väter. Aber das ist häufig noch nicht der Fall in den Altersgruppen. Oder auch wenn es um Führungspositionen geht, da wissen wir auch, dass Männer strukturell normalerweise, vor allem weiße Männer, einen Vorteil haben und junge Frauen nicht. Aber auch das wäre wahrscheinlich ein bisschen später relevant. Und die jüngsten Menschen in unserer Bevölkerung, die sind eben Leute, die vielleicht diese Situation noch gar nicht so stark wahrnehmen und auch Situationen wahrnehmen, in denen es jungen Frauen sehr gut geht. Zum Beispiel eben in der Schule und an Unis. Und das muss man auch ein bisschen mit betrachten, finde ich. Dass es nicht nur rechte Mobilisierung oder Social Media Content ist, sondern auch andere Faktoren begünstigen können, warum eine Person dann mit diesem Content sich identifiziert und da einsteigt oder eben nicht.
Ah, das finde ich super spannend. Ich habe gerade auch so ein bisschen in meine Erfahrung geguckt und ich habe tatsächlich angefangen, mich mit Feminismus zu beschäftigen, so Richtung Ende meines Studiums. Und war auch erstmal der Meinung, ja, aber also ich kenne das Problem gar nicht, verstehe das gar nicht. Ne? Also ich konnte das gar nicht mit meiner eigenen Lebensrealität übereinbringen und habe dann schon auch ein bisschen auch Zeit in der Arbeitswelt gebraucht, um irgendwann zu checken, ach so doch, das ist ja richtig nervig hier gerade. Okay, also damit kann ich relaten. Das heißt, wir haben irgendwie eine Institution mit in der Schule, in der alle irgendwie sind und du sagst, junge Männer nehmen die Diskriminierung von Frauen überhaupt nicht wahr, sodass es irgendwie fast logisch ist, dass sie sagen, naja, vielleicht brauchen wir Feminismus gar nicht, vielleicht ist das gar nicht so wichtig und vielleicht war es jetzt auch schon zu viel, weil ich sehe ja hier bei den Mädels bei mir in der Schule, ist doch alles in Ordnung, wir sind irgendwie alle gleich oder ist das so?
Könnte man argumentieren, dass das auf jeden Fall nachvollziehbar ist. Also wir sehen zum Beispiel, und das wiederum haben wir auch getestet, dass die jungen Männer und Frauen deutlich stärker auseinandergehen auf Fragestellungen, die sich direkt auf den Arbeitsmarkt beziehen. Also wenn wir fragen, werden Frauen auf der Arbeit schlechter behandelt, unfairer behandelt als Männer in bestimmter Art und Weise, da sehen wir, dass die stark auseinandergehen, in anderen Bereichen weniger. Zum Beispiel bei Abtreibung. Wenn wir fragen, wie steht ihr zur Abtreibung, dann gehen Männer und Frauen nicht auseinander. Wenn wir fragen, wie steht ihr zur Homosexualität, da gehen die auch nicht auseinander. Sondern da sind junge Männer progressiver als ältere Männer und vielleicht nicht ganz so progressiv für junge Frauen, aber Tendenz, also zunehmend progressiv. Wenn wir fragen, was haben wir noch gefragt? Ist Diskriminierung weiterhin ein Problem? Da gehen die auseinander. Oder wenn es wenig Jobs gibt, sollten Männer bevorzugten Job kriegen? Da gehen junge Männer und Frauen sehr stark auseinander. Wenn man quasi diese Situation hypothetisch in den Raum stellt, es gibt nicht viele Jobs, so ihr konkurriert. Also da wir sehen gerade bei diesen Arbeitsmarktvariablen, sehen wir, dass junge Männer und Frauen auseinandergehen und auch, wenn Männer sich quasi eine sicherere sozioökonomische Position sichern, also wir haben Daten, wo wir die gleichen Männer über einen längeren Zeitraum beobachten, die gleichen jungen Männer, und wir schauen, was passiert, wenn ein Mann keine Ausbildung hat und dann einen Uni-Abschluss erwirbt oder keine Anstellung hat und dann in einen Job kommt oder vielleicht sogar keine Anstellung hat und dann in einen sehr gut bezahlten, relativ gesehen, Job kommt. Wie entwickeln sich dann die Einstellungen? Und wir sehen auf allen dreien Wegen, dass die Männer weniger sexistisch werden, wenn sie denn eine sicherere wirtschaftliche Position erlangen. Das heißt, das scheint auf jeden Fall eine Rolle zu spielen. Aber dann gibt es natürlich auch diesen gesamtgesellschaftlichen Diskurs mit, was ist die Rolle des Mannes und was ist der Status des Mannes, der sicherlich auch dazu führt, dass junge Männer sich fragen, was ist denn meine Rolle? Also bin ich weiterhin der Alleinverdiener in der Familie, der die Familie ernähren kann? Oder vielleicht auch Hauptverdiener, wenn nicht Alleinverdiener? Und was, wenn nicht? Was ist denn meine Rolle? Was war der Status meines Vaters oder meines Großvaters in der Familie? Und was ist meiner heutzutage? Also das gibt ja sicherlich auch noch größere Debatten, wo Männer sich nachvollziehbare Fragen stellen können erstmal und wir vielleicht überlegen müssen, welche Antworten wir geben. Zusätzlich zu der eigenen Situation sozioökonomisch betrachtet. Also ich würde nicht behaupten, es liegt wirklich nur in der eigenen Situation, aber es spielt auch eine Rolle, ja.
Okay, das heißt aber, wenn ich als junger Mann selber in einer unsicheren Situation bin, wenn, keine Ahnung, vielleicht die Situation am Arbeitsmarkt schlecht ist um mich rum und ich weiß, es ist schwieriger, Jobs zu bekommen, dann tendiere ich stärker zu einem Konkurrenzgefühl zu meinen weiblichen Altersgenossinnen.
Ja, also das geben die Daten konkret her. In Regionen, in denen die Arbeitslosigkeit angestiegen ist in den letzten 5 Jahren, sehen wir deutlich mehr, dass junge Männer diese Einstellung, dass der Feminismus zu weit gegangen ist und auch ihre persönlichen Möglichkeiten bedroht, dass sie diese Einstellung haben.
Okay, das bedeutet ja auch umgekehrt, dass eine schlechte sozioökonomische Situation direkt auch wieder Frauen stärker benachteiligt, wenn diese Einstellung dann steigt, oder?
Ja, also eine schlechte Wirtschaft führt im Zweifel zu mehr Konkurrenzdenken unter Männern, vielleicht auch unter Frauen, ja, weiß ich jetzt auch nicht, ob genau unter Frauen auch, aber ja, also Konkurrenzdenken von Männern gegenüber Frauen, das sehen wir auf jeden Fall, ja.
Ach, spannend. Hattest du das auf dem Schirm, Rasmus?
Ja, also mich überrascht das ehrlich gesagt nicht, weil ich glaube, dass das in unserer Gesellschaft, die sehr, sehr stark von Konkurrenzen und Wettbewerb und Behauptung geprägt ist, das auf jeden Fall einen Einfluss darauf hat, wie sich Menschen entwickeln und wie sich auch Menschen zueinander stellen und dass das auch zwischen Geschlechtern eine Rolle spielt. Das finde ich erstmal plausibel, so würde ich auf die Frage antworten. Aber ich glaube definitiv, dass wir das politisch zu wenig auf dem Schirm haben in der Frage, was folgt dann daraus und haben wir Lösungsansätze oder nicht und was bedeutet das dann halt eben auch, um eine gewisse Sensibilität auch an den Tag zu legen, wenn wir über politische Antworten beispielsweise auch im Bildungssystem sprechen. Denn ich glaube, dass es 2 Ebenen hat, das Ganze. Auf der einen Seite in der Tat, es gibt nach wie vor diskriminierendes Verhalten beziehungsweise gesellschaftliche Zusammenhänge, die dazu führen, dass Männer immer noch deutlich besser verdienen als Frauen, dass in Machtpositionen Männer dominanter sind und wir deshalb noch längst nicht am Ziel sind einer feministischen Gesellschaft, wo alle die gleichen Chancen haben. Auf der einen Seite ist es aber auch eine bestimmte Gruppe an Männern, die davon profitiert. Und es gibt halt sehr, sehr viele, die gerade jetzt auch in Bezug auf ökonomische Entwicklung, vielleicht Zukunftsängste durch Veränderungen, gerade so in Jobs, die stärker im produzierenden Bereich angesiedelt sind, nicht zu denen gehören, die wahrscheinlich in den nächsten Jahren auf der Gewinnerseite stehen. Das ist nicht alles nur irgendwelche abstrakten Hirngespinste, die konstruiert sind, sondern das ist eine reale materielle Befürchtung, die Menschen auch haben können, anhand dessen, wie sich unsere Gesellschaft entwickelt. Und dass gerade deshalb auch Menschen sich Gedanken machen und Sorgen haben und das auch dazu führt, dass vielleicht so klassische Rollendefinition, Identifikation nicht mehr so da ist, das finde ich jetzt erstmal ist schon ein reales Thema, was jetzt sozusagen mehr ist als irgendeine Konstruktion oder so. Und deswegen würde ich sagen, wir diskutieren da zu wenig drüber und wir haben das sicherlich politisch zu wenig auf dem Schirm, auch wenn ich jetzt sagen würde, so völlig überraschend ist das eigentlich nicht, wenn man da ein bisschen drüber nachdenkt.
Aha. Ich musste gerade so ein bisschen, in Deutschland an die neuen Bundesländer denken, beziehungsweise die ehemalige DDR. Da haben wir das ja auch. Also einmal sehen wir, dass halt dort die AfD wahnsinnig starke Ergebnisse hat. Wir sehen aber auch schon lange, dass junge Frauen diese Bundesländer noch mal deutlich mehr verlassen als junge Männer. Ich weiß nicht, ob ihr das auch in anderen Regionen irgendwie mal untersucht habt, Gefion, aber sieht man das häufiger, dass das zusammen passiert?
Also die Ergebnisse rechtsradikaler Parteien und die Abwanderung junger Frauen?
Ja, und also das ist ja so ein bisschen, ich bringe das gerade zusammen mit, ich kann mir total gut vorstellen, wir haben ja auch in Ostdeutschland eine viel schwierigere sozioökonomische Situation. Es gibt ganze Regionen, in denen es wenig Jobs gibt, dann bricht eine Fabrik irgendwo weg und dann werden wieder ganz viele Menschen arbeitslos. Das heißt, da haben wir ja genau diese Situation, die du gerade auch schon beschrieben hast, die dafür sorgt, dass der moderne Sexismus bei jungen Männern ansteigt. Und ich könnte mir durchaus vorstellen, dass das noch ein zusätzlicher guter Grund ist für Frauen, dann zu sagen, ja, ich gehe woanders hin.
Habe ich nicht so getestet, aber in meinem Kopf war es eher andersrum.
Ah, okay.
Also, dass Frauen weggehen und dann die Männer sich nicht nur in einer sozioökonomisch prekären Situation wiederfinden, sondern auch noch mit einem Männerüberschuss.
Okay.
Was vielleicht auch zu mehr Sexismus führt. Aber müsste man testen, was zuerst kommt.
Ich will dazu einmal kurz was sagen, weil ich glaube, dass das auf der einen Seite völlig richtig ist und total wichtig auch ist für die Analyse. Aber auf der anderen Seite, wir sehen dieselben Tendenzen halt überall, ne? Und ob das jetzt im Ruhrgebiet so ganz anders ist als in einigen Regionen in Ostdeutschland, sei mal dahingestellt. Aber auch in der relativ wohlhabenden Stadt Hamburg oder in anderen Orten, wo das Thema ein bisschen anders vielleicht zu behandeln ist, die wirtschaftliche Lage, sehen wir trotzdem Tendenzen in dieselbe Richtung gehen. Und ich will auch nochmal sagen, dass wenn man beispielsweise mit queeren Organisationen spricht und auch mit Organisationen oder Akteuren, die so queere Jugendarbeit zum Beispiel machen, die berichten zum Beispiel, dass die Ablehnung von LGBTI und von queeren Personen, gerade in der Gruppe von jungen Männern, sehr, sehr deutlich steigt und auch Gewalt gegenüber jungen queeren Menschen beispielsweise im Schulhof wieder deutlich zunimmt. Und das ist etwas, das hat keine Region in Deutschland exklusiv. Und wie vorhin auch schon Thema war, sehen wir hier ja auch, dass es eine Entwicklung ist, die global gerade stattfindet. Ne? Von daher will ich das einmal noch sozusagen ergänzend sagen, gar nicht im Widerspruch, einfach, sondern nur als sozusagen weiterer Aspekt, der total wichtig ist und der halt eben auch zeigt, dass das Thema halt doch noch mal ein bisschen größer ist und halt eben ja sehr, sehr viele unterschiedliche Aspekte dann halt eben auch bedeutet und was dann wiederum aus meiner Sicht dazu führt, dass man sagen muss, ja, wir müssen sozioökonomische Fragen angehen, wir müssen dafür sorgen, dass man auch beispielsweise in allen Regionen wirtschaftliche Entwicklungen hat und Chancen hat und man das sozusagen positiv nach vorne geht, aber dass wir auf der anderen Seite halt eben auch gucken müssen, wie gehen wir damit um, dass wir in einer Gesellschaft, wo unterschiedliche Geschlechter, unterschiedliche Sexualitäten selbstbestimmt und gleichberechtigt miteinander leben, dass das eine Gesellschaft ist, die auch für Menschen besser ist, die vielleicht davon jetzt oberflächlich betrachtet nicht profitieren, weil sie, weiß ich nicht, ein heterosexueller, weiß ich nicht, 20-jähriger Mann sind, aber auch die profitieren davon, wenn Schwangerschaftsabbrüche legalisiert werden, wenn schwule Menschen die gleichen Rechte haben und so weiter. Und das halt aber so zu vermitteln und so zu adressieren, dass es nicht als etwas Negatives wahrgenommen wird in einer Gruppe, weil man sich dadurch vielleicht, weiß ich nicht, bedroht fühlt, so absurd das vielleicht für uns auch klingen mag, das muss ja sozusagen dann die politische Aufgabe sein, das hinzubekommen und das Thema irgendwie so anzugehen, ist, glaube ich, total wichtig und ist etwas, woran Politik aus meiner Sicht bisher zumindest gescheitert ist.
Ja, ich gebe zu, ich habe immer so einen ganz kleinen inneren Widerstand, wenn es um dieses Thema Nützlichkeit geht. Also wir hatten das jetzt irgendwie, also ich erinnere mich in den Diskussionen um Gisèle Pelicot, um die Epstein-Files und auch jetzt um Colleen Fernandes daran, dass ich in verschiedensten Kommentarspalten immer wieder den Hinweis gesehen habe, ja, wenn ihr das schafft, dass Feminismus einfach endlich nützlich ist für alle, ne? Ihr müsst nur erklären, dass das nützlich ist. Dann habt ihr auch eine Chance, ansonsten seid ihr einfach zu radikal und irgendwie zu viel. Und ich werde da immer ein bisschen sauer, weil ich denke, warum zur Hölle muss denn meine persönliche Sicherheit für dich nützlich sein? Da habe ich immer ein bisschen Ärger mit, so innerlich. Aber ich verstehe schon, was du sagst. Also das ergibt schon Sinn. Mir ist es total klar, dass wir wissen müssen, die Gesellschaft, zu der wir uns hinentwickeln wollen, die muss für alle gut sein, auch für junge Männer. Die sind ja, brauchen ja auch einen Platz da drin.
Ja, also beziehungsweise das ist sie ja auch. Also das ist ja gar keine Frage von, dass sie das sein muss, sondern das ist sie auch. Aber wo breche ich mir einen Zacken aus der Krone ab, wenn ich meine Argumente, und ich habe ja gerade davon gesprochen, was wir als Politiker in dieser Auseinandersetzung darum machen, so argumentiere, dass das Ansprech ansprechbarer ist, heißt das nicht, wie heißt denn das, ansprechender ist für Menschen, die jetzt erstmal nicht glauben, dass die Gleichstellung von queeren Menschen für ihr Leben eine Bedeutung hat. Also wo breche ich mir jetzt einen Zacken aus der Krone, zu überlegen, wie ich Menschen anders überzeugen kann, als mit den Argumenten, die wir seit 20, 30, 40 Jahren vor uns hertragen. Das macht die Argumente nicht falsch und das macht auch die Kämpfe nicht irrelevanter, aber ich probiere halt, ist ja mein Job als Politiker, auch in dem Thema, mir Menschen davon zu überzeugen. Wenn wir, das haben wir oft getan, Annalena, in diesem Podcast über eine Vermögensbesteuerung reden oder über andere spannende Steuern oder so, dann hilft es mir doch auch, wenn ich am Ende des Tages Menschen davon überzeuge, die ein bisschen konservativer sind und die auf so eine linke Kampfrhetorik beim Thema Vermögensbesteuerung erstmal keinen Bock haben. So, und ähnlich würde ich sagen, ist es bei dem Thema auch, ja, und das ist sozusagen das, wo ich glaube, wir Grüne und auch andere progressive Parteien hinkommen müssen. So, das ist so ein bisschen mein Ansatz daran, auch wenn ich jetzt erstmal verstehe, wo du herkommst und was du sagst. Also definitiv so. Aber ich glaube, gerade wenn wir uns angucken, was gerade gesellschaftlich passiert, und da würde ich schon doch sagen, auch wenn das nicht das einzige Argument ist, aber wir sehen da ein großes Gap, nicht nur in dem Potenzial, wo Leute hingehen, sondern auch in dem, was sie faktisch wählen. Und damit muss man sich ja auseinandersetzen. So. Und das,
du hast ja recht. Guck, deswegen machst du professionell Politik und ich mache professionell solche Dinge wie Podcast. Gefion, ich würde gerne mit dir noch über das Thema Männlichkeitsbild sprechen. Rasmus hat es schon ein paar Mal angesprochen und du hast in deiner Forschung auch über Protective Masculinity gesprochen, geschrieben, geforscht. Was ist das?
Ja, wir probieren häufig zu verstehen, wie Antifeminismus und Antimigrationseinstellung miteinander zusammenhängen. Und da gibt es unterschiedliche Arten. Also es gibt Leute, die sind progressiv auf beiden. Es gibt Leute, die sind konservativ auf beiden. Und es gibt auch Leute, die dazwischen sind. Und vor allem, was man häufiger hört oder sieht, sind Leute, die sich gegen Migration, aber für Gleichberechtigung aussprechen. Und da auch häufig einen Diskurs draus machen, der beides verbindet. Also ein bisschen à la Friedrich Merz aktuell, mit dem Töchterargument zum Beispiel. Wir schützen die Frauen vor den Migranten. Das ist ein Argument, das dann von solchen Leuten manchmal benutzt wird, auch gerne von rechtsradikalen Parteien oder inzwischen auch mit der rechten Parteien. Genau, aber die Protective Masculinity-Leute sind die, die sowohl konservative Gleichberechtigungs- als auch konservative Migrationseinstellungen haben und die halt sagen, ich muss meine Frau beschützen vor dem Migranten, aber nicht, weil ich ihre Rechte stärke, sondern weil ich der Beschützer bin, der Mann, der hier das Sagen hat, der weiße Mann, der hier das Sagen hat. Und die Frau, die weiße Frau in dem Fall, die ist mir untergeordnet und ich schütze sie vor den Migranten. Aber nicht, um ihre Rechte zu stärken, nicht um zu sagen, wir wollen die Emanzipation schützen, sondern eben, ich will meinen Status als weißen Mann, der Beschützer dieser Frau ist, stärken.
Okay.
Das ist dieses Mindset, grob gesagt.
Ja. Richtet sich das hauptsächlich gegen, in Anführungszeichen, Migranten? Ich habe gerade so eine Situation in Erinnerung. Es gab in meinem erweiterten Umfeld, wurde ein Baby geboren, eine kleine Tochter. Und ich finde diese Diskussion immer ein bisschen wild, aber das Kind war 3 Wochen alt und wir hatten irgendwie saßen da zusammen bei Kaffee und Kuchen und der Vater hat schon erklärt, dass jeder Mann, der dem Mädchen zu nahe kommt, jemals bla. Also ich finde es wild, bei einem 3 Wochen alten Baby schon mal an Dating zu denken. Aber also das scheint es irgendwie in meinem Gefühl auch so gegen weiße Männer zu geben. Vielleicht wissen Männer auch, dass sie manchmal schlecht mit Frauen umgehen und dass man deswegen auf die eigene Tochter aufpassen muss. Ist es exklusiv gegen Migranten gerichtet?
So wie wir das Konzept in der Literatur nutzen, ja. Aber natürlich, also ich gehe total mit, dass es auch so genutzt wird. Und es ist ja auch realistischer, dass deine Tochter im Zweifel Gewalt erfährt von Männern jeglicher Herkunft. Also im Zweifel ist es ja nicht verkehrt, wenn das denn passiert. Aber so wie wir dieses Konzept nutzen und untersuchen, geht es vor allem darum, wie Antimigrations- und antifeministische Einstellungen miteinander einhergehen und wie sich das dann ausspielt.
Und an diesem Männlichkeitsbild scheinen ja junge Männer auch wieder ein bisschen mehr Gefallen zu finden. Woran liegt das?
In dem Papier geht es tatsächlich gar nicht um Altersgruppen, sondern eher um, wer ist dann am wahrscheinlichsten in dieser Gruppe der rechtsradikalen Wähler.
Okay.
Das heißt, ich kann es dir jetzt nicht so richtig beantworten.
Okay, also es ist gar nicht so richtig, also du hast jetzt nicht zu der Frage geforscht, warum ist das so, was sind die Gründe dafür, dass das...
Oder unter jungen Männern, warum dieses Mindset? Ja. Oder auch, ich könnte jetzt nicht sagen, ob es besonders junge Männer sind, die genau dieses Mindset haben.
Ja, okay. Aber wenn ich das richtig verstanden habe, kann man schon sehen, dass dieses Mindset dazu führt, dass Männer eher rechte Parteien wählen? Gehört das dazu?
Ja, das kann man so sehen. Allerdings beide. Also auch auch dieses Mindset, wo du sagst, ich möchte die Emanzipation oder Frauenrechte oder wie auch immer man es formuliert, schützen und bin gegen Migration und verbinde diese beiden Standpunkte. Das führt auch dazu, dass das rechtsradikale Parteien gewählt werden. Aber es ist ganz interessant, dass diese beiden Narrative halt koexistieren und in beiden Fällen eine Maskulinitätskomponente in dem Antimigrationsdiskurs und darüber, wie die Menschen sich selber sehen in Bezug zu migrantischen Männern vor allem natürlich und dann nicht migrantischen Frauen, wie sie dieses Verhältnis herstellen.
Und ich meine, jetzt hast du unseren Bundeskanzler ja selber schon angesprochen. Wir hatten die Töchterdebatte, wir hatten jetzt das Thema rund um Colin Fernandes, als er danach gefragt wurde, hat er auch direkt angefangen zu sagen, ja, es gibt ganz viel Gewalt, aber wir müssen schon auch sehen, dass die größtenteils von Zuwanderern ausgeübt wird. Und so ein Bundeskanzler ist ja schon auch eine wichtige Figur bei uns. Was macht es denn mit so einer Debatte und vielleicht auch mit so einer Einstellung, wenn das von so relevanter Stelle auch noch gestärkt wird? Ich bin sicher, dazu hast du kein Paper geschrieben, aber vielleicht hast du eine Meinung dazu.
Also es gibt Forschung darüber, was passiert, wenn eine CDU zum Beispiel oder eine andere entsprechende Partei, mittelrechte Partei in einem anderen Land, den Diskurs von rechtsradikalen Parteien übernimmt zu Migration. Mhm. Und das haben wir ja in allen oder fast allen, ich schätze vielleicht allen europäischen Ländern gesehen, dass die mittelrechten Parteien in den letzten 5 bis 10 Jahren ihren Migrationskurs auf rechtsradikal eigentlich gedreht haben. Also sich deutlich den rechtsradikalen Parteien angenähert haben. In unterschiedlichem Ausmaß, aber eigentlich sehen wir überall diese Annäherung, dass eine CDU oder in anderen Ländern eben die anderen entsprechenden Parteien ja sich in diesem Migrationskurs verändert haben, Richtung rechtsradikale Parteien. Und wir sehen, die Folge davon ist, dass rechtsradikale Parteien salonfähiger werden und deren Politik. Vorher war das noch unsagbar. Vorher wurde es aktiv aus der Politik ausgegrenzt. Vorher war klar, das ist nicht in Ordnung, was man sagt. Und jetzt ist es offensichtlich in Ordnung, weil das, was ein CDU-Kanzler sagt, ist ja wohl in Ordnung. So, das ist ja akzeptiert in der Politik. Das wurde getestet und sehr häufig auch belegt in Studien über diesen Migrationsdiskurs. Die Frage ist nun, lässt sich das gleiche Argument auf so eine Art Migrations/Gender-Diskurs anwenden? Das explizit wurde noch nicht getestet. Aber man kann davon ausgehen, dass es so sein kann. Also was er vielleicht tut, ist, dass er wieder auf dieser Ebene eben auch AfD-Rhetorik und politische Positionen normalisiert, salonfähig macht, in unser aller Wahrnehmung.
Mhm. Dazu hast du doch bestimmt auch was zu sagen, Rasmus, oder? Ich kann mir nicht vorstellen, dass du dich nicht über Friedrich Merz ärgerst.
Ja, also das ist, also ich kann dem mich eigentlich nur anschließen, deswegen muss ich dazu eigentlich gar nicht so viel sagen, weil das aus meiner Sicht sehr, sehr stark belegbar ist und wir das Tag für Tag auch erleben, gerade in der Migrationspolitik, in dem ja konservative Parteien dadurch ja probieren, Hoheit über die Debatte wieder zu gewinnen, und sie erreichen eigentlich genau das Gegenteil. Weil sie dadurch nicht stärker werden und Leute zurückgewinnen, sondern Argumente legitimieren und dann die Leute das Original wählen und dann ihr Kreuz bei den Rechtsextremen machen. Das ist definitiv so, und es hilft sicherlich auch nicht in Bezug auf Äußerungen, die dann auch in andere Themenfelder rübergehen und die ihr gerade auch schon diskutiert habt. Was ich allerdings glaube, was halt eben auch sehr, sehr wichtig ist, ist, dass man Themen tabuisiert sind gegenüber bestimmten Gruppen, die in unserer Gesellschaft eh schon zu wenig diskutiert werden. Ja, und das sind dann beispielsweise so Fragen wie Einsamkeit, die Frage von mentaler Gesundheit, was ganz unabhängig davon, über was für ein Geschlecht wir reden, bei jungen Menschen in den letzten Jahren, also gesellschaftlich auch insgesamt, gerade Einsamkeit auch in anderen Generationen, aber auch bei jungen Menschen durch die Pandemie auch bedingt nochmal ein bisschen stärker, eine viel größere Fragestellung geworden ist. Und wir halt gemerkt haben, dass sowohl politisch, gesellschaftlich im größeren Diskurs, wie aber dann beispielsweise auch im konkreten Umgang damit in der Bildungspolitik, in Schulen, in der Sozialarbeit und so weiter, wir keinen richtigen Umgang damit gefunden haben. Und dass gerade in Bezug auf solche Fragen dann im Umgang damit für junge Menschen oft auch eine Ratlosigkeit da ist. Und wir zum Beispiel auch sehen in Erhebungen, dass gerade die Gruppe von jungen Männern sehr, sehr oft dann der Meinung ist, dass sie mit solchen Problemen alleine umgehen müssen und einen Umgang finden müssen und sie keine Hilfe annehmen sollen, sondern möglichst ihre Probleme für sich klären. Und das ist natürlich absurd falsch, ja. Das ist das Schlimmste, was du machen kannst. Es ist genau andersrum. Es ist eine Stärke, Hilfe anzunehmen und offen zu sein, offen über Probleme zu reden, die man als junger Mensch hat und auch als älterer Mensch, aber gerade für junge Menschen, ein offener Umgang mit eigenen Herausforderungen ist total wichtig und die Grundlage dafür, dass du danach wieder stärker sein kannst und Verantwortung auch für andere übernehmen kannst, um insgesamt eine bessere, in der Welt besser klarzukommen. So. Und das ist etwas, wo wir ganz klar sehen, dass wir eine Entwicklung in den letzten Jahren erlebt haben, die anders ist. Da gibt es viele Menschen, die sich damit auch wissenschaftlich auseinandersetzen und das nicht nur in Umfragen rausgefunden haben, sondern die sich dann halt eben auch mit Gründen dafür auseinandersetzen. Aber das ist zum Beispiel etwas, was politisch sehr, sehr wenig besprochen wird und wo ich mir mal wünschen würde, dass ein Friedrich Merz, ähnlich wie er das bei anderen Themen macht, mal ein bisschen Energie rein investiert und zum Beispiel über mentale Gesundheit, über Einsamkeit und über Sorgen, die junge Menschen haben, genauso stark redet, wie er das über andere Themen macht. Und da finde ich es sehr enttäuschend, dass sowohl er, aber auch unsere Regierung viel zu wenig macht, um halt eben diese Probleme anzugehen.
Yes, das wäre ein fantastisches Schlusswort. Ich habe aber noch eine Abschlussfrage an Gefjon natürlich. Ich meine, ne, wir sind hier in einem Podcast, in dem es viel um progressive Politik und um ein progressives Weltbild geht. Und das, was du jetzt heute beschrieben hast, ist ja schon, dass wir sehen, dass eher konservative Männlichkeitsbilder und Ideale wieder steigen im Moment, dass das ein bisschen mehr wird. Glaubst du denn, dass wir irgendwas tun können, politisch oder gesellschaftlich, um diesen Trend aufzuhalten und ein eher progressives Männlichkeitsbild zu stärken?
Ja, es ist, es wäre spekulativ, wenn ich mich dazu äußern würde. Also, weil ich einfach, wir haben keine Interventionsstudien, wir haben keine Studie, wo wir sagen, Gruppe junger Männer A macht ein Training und Gruppe junger Männer B macht es nicht und dann sehen wir Unterschiede. Das haben wir noch nicht. Daher kann ich jetzt nicht konkret sagen, geht in die Schulen und erzählt irgendwas von weiß ich nicht was. Aber die Fragen, die ich mir stelle, ist also einmal Thema Social Media, inwieweit kann man regulieren? Es wird über das Verbot gesprochen, da wissen wir noch nicht, was es bewirkt oder nicht. Da gibt es, soweit ich weiß, noch keine Studien zu. Man könnte auch schauen, inwiefern man Algorithmen regulieren kann, weil die natürlich hetzerischen, emotional aufgeladenen, auch negativen Content deutlich mehr pushen als positiven Content. Und das wiederum ist belegt. Das heißt, vielleicht kann man auch daran gehen, Algorithmen zu regulieren. An sich, aber das ist eine Arbeit, die, glaube ich, schwer zu vermitteln ist, ist irgendwie positive Männlichkeitsbilder und Hoffnung für Männer, die nicht dem traditionellen Mann, wie er vielleicht in der letzten oder vorletzten Generation als ja hoher Status angesehener Mann, wie auch immer, wahrgenommen wurde, entsprechen. Ja, aber das ist wiederum, weiß ich nicht, wie man das genau vermittelt. Wirtschaftspolitik, Also wenn es den Leuten wirtschaftlich gut geht, dann sind sie deutlich offener für Gleichberechtigung. Mhm. Ist vielleicht auch nicht so easy, leichter gesagt als getan. Ja, aber so konkrete Maßnahmen, so habe ich jetzt kein perfektes Rezept.
Das ist, glaube ich, in Ordnung. Das wäre aufregend, wenn wir das schaffen würden, in einer Stunde Podcast das perfekte Rezept dafür rauszukriegen. Das wäre eine Leistung, die wäre verrückt. Deswegen den Anspruch haben wir ja auch nicht. Aber vielen, vielen Dank, dass du da warst und uns so viele spannende Antworten gegeben hast, Gefion.
Ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Hat Spaß gemacht.
Dankeschön.
Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst uns unbedingt eine Bewertung da. Wir freuen uns über eure ehrliche Meinung, aber ehrlich gesagt freuen wir uns am meisten über 5 Sterne. Und empfehlt den Podcast gerne euren FreundInnen und euren FeindInnen weiter.
Und abonniert ihn gerne, denn dann kriegt ihr sofort mit, wenn eine neue Folge online geht.
Money Matters ist ein Podcast von und mit Rasmus Andresen, Abgeordneter der Grünen im Europaparlament. Produziert von Bosepark Productions.